Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ja schon wieder Mittag. Wir haben uns früher mal um 11 getroffen, da passte das besser.
Ja, stimmt allerdings. Genau, wir haben uns ja heute dem zweiten Teil der Podcast-Folge zu den Aspekten gewidmet. Das heißt, heute sprechen wir über die sogenannten Spannungsaspekte, die Herausforderungen im Horoskop. Für die, die jetzt vielleicht die erste Folge noch nicht gehört haben, wir haben ja bereits eine Folge gemacht über die blauen Linien im Horoskop, also die harmonischen Aspekte, Begabung oder auch die Harmonie zwischen zwei Planeten. Und heute wollen wir dann mal die Herausforderungen besprechen. Genau. Das ist ja deine Folge, Tina.
Da habe ich mich so richtig drauf gefreut. Ich finde einfach nochmal ganz klar, auch wenn wir jetzt ein paar Zuhörer haben, die jetzt noch den ersten Teil noch nicht gehört haben, wäre vielleicht interessant, sich den vielleicht im Vorfeld nochmal anzuhören. Aber einfach nochmal ganz klar zu sagen, wenn wir über Aspekte sprechen, dann sprechen wir unter Faktoren. Also Faktoren sind in dem Zusammenhang bei uns die Planeten, die sozusagen miteinander in eine Art von Interaktion treten. Und wir betrachten hier sozusagen ein Winkelmaß, einen Winkelabstand, den die Planeten sozusagen zueinander bilden. Und wir haben heute zwei Formen, die wir besprechen wollen, das Quadrat als Spannungsaspekt und die Opposition auch als Spannungsaspekt.
Genau, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Quadrat an.
Mhm.
Ein Quadrat ist, wie gesagt, halt immer eine rote Linie im Horoskop und hat einen Winkel von 90 Grad.
Genau.
Das Quadrat verbindet immer Planeten von unterschiedlichen, also sich nicht ergänzenden Elementen. Das heißt, hier trifft zum Beispiel Erde auf Luft. Aber ganz wichtig zu sagen, sie befinden sich immer an der gleichen Qualität. Für die, die sich jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt haben, es gibt ja einerseits die Elemente, ne, Feuer, Luft, Wasser, Erde. Und die sind nochmal unterteilt in die Qualitäten. Das heißt, von jedem Element haben wir sozusagen ein Tierkreiszeichen passend zur Qualität. Ich hoffe, das war jetzt verständlich erklärt. Und da gibt es drei unterschiedliche Richtungen. Das heißt beispielsweise, der Wassermann kann im Quadrat zum Stier stehen, ne? Also Luft und Erde, weil beide sind in der festen Qualität.
Mhm.
Genau, und feste Qualität heißt letztlich sozusagen die Fähigkeit zur Sicherung. Ne? Das ist so ein bisschen so dieses, ich stelle mir das immer so ein bisschen bildlich vor, am Ball bleiben. Das heißt, es geht wirklich um Stabilität, es geht um Bewahren, es geht wirklich um eine feste Energie sozusagen, die sich, beim Stier weiß man das ja auch so ein bisschen, man sagt so beim Stier, er ist vielleicht so ein bisschen, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, stubborn, stur.
Mhm.
Und beispielsweise vielleicht gerade was die eigene die Sicherheit betrifft, die eigenen Traditionen etc., ne? So dieses Thema Veränderung ist nicht so was für einen Stier. Der Wassermann wiederum hat halt sozusagen seine Ideale, seine Wertvorstellung, auch hat so eine gewisse Vorstellung vom Leben und hat ganz, ganz starke, ich sag mal eher geistig, also typisch Luft, geistige Prinzipien, von denen er auch nicht loslassen möchte. Also hier sieht man so zum Beispiel mal die feste Qualität.
Das ist ja so interessant, weil der Wassermann stellt man sich ja dann so nicht so vor, ne? Dass der auch irgendwie ein fixes Zeichen oder ein festes Zeichen ist, ne?
Richtig.
Ich hab ein paar Quadrate in meinem eigenen Horoskop und die sind alle in veränderlicher Qualität.
Genau.
Das heißt, ich bin vermutlich mit meinen ganzen Spannungsaspekten, was kann man da sagen? Ist das so eine Offenheit in alle Richtungen?
Genau, das ist so die Fähigkeit zur Flexibilität, ne? Dass man sozusagen mit Veränderungen sehr gut umgehen kann, sich sozusagen der Konjunktur anpasst und neue Strömungen sozusagen in sein Handeln mit einbezieht. Das ist ja auch nochmal so ein Faktor. Genau, und dann gibt es ja noch die kardinale Qualität. Da kann man sich das immer so vorstellen, das stelle ich mir immer so vor, wie ein Mensch, der einen Ball den Berg hinaufrollt. Sozusagen, das ist die Fähigkeit zur Herausforderung, beziehungsweise, wie gesagt, den Ball ins Rollen zu bringen oder auch Initiative zu ergreifen. Das heißt, die Menschen wollen etwas bewegen.
Mhm. Genau, ja.
Genau, falls ihr nochmal nachgucken wollt, guckt gerne nochmal im Internet nach, wenn wir das jetzt alles jetzt nochmal nennen würden, wäre es vielleicht so ein bisschen zu ausführlich. Eine feste Qualität, welche Tierkreiszeichen dazu gehören, kardinal und beweglich.
Da gibt es ja auch ganz viel im Astro-Wiki drüber. Man kann das ja
Genau.
eingeben.
Genau. So, zurück zum Quadrat.
Ja, ich hatte so ein bisschen festgehalten für mich, die Faktoren bekämpfen sich. Sie stellen sich quer zueinander, ne? Sie können
Richtig.
zum anderen. Also das macht diese Spannung klar. Müsste man jetzt überlegen, welche Faktoren sind denn jetzt beteiligt? Wenn man jetzt zum Beispiel Mond hat, als Element, was jetzt, also als Faktor, der ja eben eigentlich für den Gefühlsbereich steht, für die emotionalen Bedürfnisse, im Quadrat zu Mars, der aktiv ist und der streitsüchtig ist, der seine Aggressivität bringt, dann kann man sich ja schon mal vorstellen, muss auch mal überlegen, in welchen Zeichen befinden sich die einzelnen Planeten jetzt. Auf jeden Fall steht da vielleicht hinter so einem Quadrat ein sehr unausgeglichener und vielleicht spontan aggressiver Mensch dahinter, ne? Der plötzlich einfach mal so aus dem Unterbewusstsein, weil er sich durch irgendwas emotional getriggert fühlt, einen Wutanfall kriegt. Also das ist schon mal eine ganz gute Beschreibung, glaube ich. Das ist ja nur ein Beispiel jetzt, ne?
Genau. Und auch nochmal allgemein gesagt, wir hatten es ja schon erwähnt, gerade die Eigenschaften der Planeten ergänzen sich nicht bei einem Quadrat, sondern bilden halt eher einen Kontrast. Na, sie blockieren vielleicht sich auch gegenseitig. Vielleicht ist es auch so dieses, ne, der Mond möchte eigentlich so dieses, ah, man möchte vielleicht Harmonie oder man ist eher gefühlsvoll und der Mars kommt dann, der haut dann da so ein, ja, der baut dann da auch immer so eine Wand auf und sagt so, ne, entscheid dich mal, was möchtest du genau? Und vielleicht ist es auch einfach so ein innerer Spannungsaspekt, dass man einfach merkt, okay,
Genau.
wenn ich mich durchsetzen möchte, dann kann ich vielleicht, ne, ich glaube, dein Mond steht ja in der Waage, ne? Dann wäre es zum Beispiel in dem Moment, oh, es könnte ja vielleicht eine Herausforderung sein, sich durchzusetzen, weil dann könnte ich vielleicht anderen Menschen zu nahe treten oder vielleicht einen Konflikt auslösen, der mein Mond in der Waage ja an sich gar nicht möchte.
Der ja im Endeffekt eigentlich Harmonie herstellen möchte und in Balance bleiben will, ne? Genau.
Richtig, genau.
Ich finde, Quadrate können so Art innere Krisen erzeugen, sozusagen in uns, dass wir mit so einem Spannungsaspekt zu tun haben und sich natürlich auch im Außen gut abladen, ne? Und aber ich denke halt, ich habe das irgendwo gelesen, dass uns Quadrate unser ganzes Leben lang begleiten, dass wir das so Themen, dass das Themen sind, die wir immer wieder bekommen. Also so lange, bis wir sie vielleicht bearbeitet haben, wobei das beim Quadrat gar nicht so einfach ist. Also es kann sein, dass das immer wie so eine kleine unterbewusste Frustration im Hintergrund stehen bleibt. Ich habe aber in meinen Beratungen jetzt erlebt, in letzter Zeit berate ich viele Leute so, die schon so ein bisschen älter sind. Und da weiß ich halt immer, da gibt es halt schon einen ganz langen Entwicklungsweg. Die Menschen haben schon gearbeitet und dann ist ein Quadrat vielleicht auch nicht mehr unbedingt so schmerzhaft.
Ja.
Aber so, wenn es nicht bearbeitet ist, dann passieren, glaube ich, auch viele Dinge so im Außen, die man nicht so versteht, wo man nicht so richtig mit zurechtkommt und immer nach Lösungen sucht. Und eigentlich liegt ja im Endeffekt dann die Wurzel so im Inneren, dass da ein ganz tiefes Spannungsfeld besteht, ne?
Richtig, absolut. Also ich merke es auch bei mir selber, es stellt einen einfach vor eine gewisse Aufgabe. Es ist eine Herausforderung, mit der wir halt auch wachsen können. Was man zu Quadraturen halt auch nochmal sagen kann, dass man sich natürlich durch Quadrate, durch diese Herausforderung wahnsinnig gut weiterentwickeln kann. Ne? Und
Ja,
bestimmt bei gewissen
definitiv.
Konstellationen, das ist ganz wichtig zu betonen, kann eine Herausforderung durch ein Quadrat auch in ein Talent sich entwickeln, beziehungsweise ein Talent in
Ja.
uns wecken. Ne? Das ist vor allen Dingen, wenn zum Beispiel einer der Planeten, die im Quadrat teilhaben, eine starke Stellung haben, laut beispielsweise der klassischen Würden. Das heißt, wenn Mars zum Beispiel im Domizil im Widder steht und er bildet ein Quadrat zur Sonne im Steinbock, weil der Mars so stark gestellt ist, sieht man hier einfach, dass es ein mögliches Talent gibt, was sich durch Herausforderung und Ausdauer entwickelt. Und das sind zum Beispiel Talente, die einem nicht in den Schoß fallen, die
Ja.
sozusagen errungen werden müssen, sodass man dann auch wirklich stolz darauf sein kann. Und das ist halt auch nochmal ganz wichtig. Man muss dann auch hier wieder differenzieren. Es gibt Quadrate, die, ja, die einfach eine Herausforderung darstellen und andere sind einfach so eine, sozusagen Wachstumsaufgaben, genau, aus denen wir ganz wunderschön schöpfen können.
Das sehe ich auch so, dass da ganz viel Entwicklungspotenzial dahinter steht. Und Menschen mit ganz viel Spannungsaspekten im Horoskop, die sind auch immer so innerlich irgendwie angetrieben, vorwärts zu schreiten, weil es vielleicht zu viel Spannung auch manchmal ist. Da geht es immer ums Weitergehen und vielleicht eine Lösung zu erarbeiten, ne? Aber das
Genau.
hat natürlich auch ich habe so überlegt, das hat schon auch was damit zu tun, wie bewusst du sozusagen mit deinen eigenen inneren Spannungszuständen umgehst, ne?
Ja.
Vieles wird, manchmal merkst du das, manchmal merken das die Leute schon, aber haben dann vielleicht nicht unbedingt Begriffe dazu und erfahren das dann vielleicht in der Horoskopberatung, dass da ein Spannungsaspekt besteht und dann, ach ja, das ist also, dann kann man sich vielleicht auf einer gewissen Bewusstheitsebene auch wieder mit dem Thema noch konfrontieren.
Ja, absolut. Das wollte ich auch gerade, genau das Gleiche wollte ich auch gerade noch sagen. Gerade in einer Beratung erlebe ich so Opposition und Quadrate, wenn man das dann so erklärt und sagt so, okay, das eine oder das andere und die beiden Seiten sind irgendwie im Konflikt, dann sagen die immer so, ja, genau. Und dadurch kommt ganz viel Bewusstsein, ganz viel Annahme. Es ist ja auch wieder so dieses Thema Schattenarbeit. Vielleicht unterdrücken wir ja auch
Genau,
einen
ja.
Anteil des Quadrates und sagen, das ist irgendwie, passt das nicht und drücken das dann irgendwie weg. Und dann wird uns das eventuell auch irgendwie wieder gespiegelt durch andere Themen, durch Interaktion mit Menschen etc. Und genau, also das sind halt, es ist wahnsinnig schön, einfach zu wissen in seinem eigenen Horoskop, wo sind die Quadrate, was machen die mit mir und wie kann ich bewusst im Alltag sozusagen das integrieren, beziehungsweise mehr Bewusstsein für meine eigene Persönlichkeit entwickeln.
Richtig, ja.
Man nennt ein Quadrat ja auch einen Leistungsaspekt. Ne, weil
Ja.
sozusagen man muss mit Schwierigkeiten und auch mit gewissen inneren oder auch äußeren Widerständen rechnen, je nachdem, wo es natürlich gestellt ist. Und ja, ich hatte hier nochmal ein kleines Beispiel. Zum Beispiel, wenn Sonne im Quadrat zu Pluto steht. Die Sonne ist ja sozusagen, ne, die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Und das kann natürlich in dem Falle immer wieder mit Machts- und Ohnmachtsgefühlen im Zusammenhang stehen. Somit gibt es vielleicht Erfahrungen, die immer mal wieder Konflikte mit diesem Thema ja, in den Vordergrund rufen. Es ist aber so, dass man hier auch allerdings ein Talent entwickeln kann in solchen Situationen, so typisch Pluto, mit psychologischem Gespür oder emotionalen Tiefgang dem Ganzen zu begegnen und das sozusagen als eine Chance zur Weiterentwicklung oder Transformation zu nutzen. Und da sehen wir wieder, wir können diese Planeten im Licht oder im Schatten leben und
Richtig.
können es halt ganz
Genau.
positiv auch erfahren. Hast du selber irgendwelche
Ja, finde
Quadrate
ich gut
sonst noch im
beschrieben.
Horoskop?
Oh, ich habe eine Menge. Ich habe ja fast dieses große Quadrat, also diese Quadratfigur mit. Aber es ist eine Ecke fehlt, die ist nicht so ganz komplett. Also da müsste man dann vielleicht eine weitere Orbis, aber dann habe ich so ein richtiges Spannungsquadrat zwischen vier Quadraten in den veränderlichen Zeichen. Und ich glaube, dass das auch immer so ein, also ich kann so sagen, dass ich meine Quadrate nicht unbedingt jetzt immer so stark spannungsgeladen wahrnehme. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe mir schon oft darüber Gedanken gemacht. Auch bei so Opposition habe ich mir Gedanken gemacht. Ich erlebe das nicht unbedingt als so ein Hindernis, sondern einfach, aber vielleicht ist es auch so, weil ich mein Geburtshoroskop sehr gut kenne. Ich erlebe das eher als so eine Art Antrieb, der im Hintergrund steht, der mich immer wieder so in die Richtung treibt, weiterzugehen, vorwärts zu gehen und sich ja vielleicht überhaupt der veränderlichen Zeichen auch sich allen Möglichkeiten alle Möglichkeiten anzueignen, die mir so im Wege sind, so wo ich hingehen kann, wo ich gucken kann, wo ich Erfahrung sammeln kann.
Ja. Ich habe zum Beispiel ein Merkur-Pluto-Quadrat, der Merkur im Wassermann, der Pluto im 12. Haus im Skorpion. Der ist natürlich ganz gut gestellt, weil er da im Domizil ist. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, so dieses ne, typisch 12. Haus. Mir war es damals gar nicht bewusst, dass ich vielleicht manchmal versucht habe, einen starken Einfluss zu nehmen auf die Denkweise anderer Menschen. Oder versucht habe, ne, Merkur im Wassermann, mein Gedankenkonstrukt anderen Menschen aufzuschwätzen. Und ne, das ist also, und da, das ist so interessant, ich musste gewisse Erfahrungen im Leben machen, das musste mir gespiegelt werden, damit mir das bewusst wurde, dass ich teilweise halt auch Einfluss nehme, sozusagen in der Täterrolle bin. Und habe dadurch wahnsinnig viel lernen können. Das heißt vor allen Dingen, sich weder fremdbestimmen zu lassen, noch andere irgendwie unterschwellig manipulieren zu wollen. Und ja, auch hier gelernt, sozusagen, das alle positiv zu leben, vielleicht sich mit Spiritualität, mit tiefgreifenden Themen zu beschäftigen, auch mit Psychologie Menschen besser zu verstehen und dann auch zu wissen, ah, okay, das ist jetzt das, das ist jetzt das, etc. Also hat mir wahnsinnig geholfen, das so zu leben. Das ist so ein, also vor allen Dingen ein starkes Quadrat, sage ich mal, was ich im Horoskop habe.
Du hast ja gerade gesagt, Sonne- und Pluto-Quadrat. Und mir ist gerade eingefallen, dass ich ein paar Leute in meinem Umfeld kenne, die das in dem Horoskop stehen haben und die ganz, ganz viel Kontrolle brauchen manchmal. Das ist dann vielleicht auch fast schon so ein bisschen der negative Aspekt davon. Und dann auch Macht benutzen, Kontrolle und Macht benutzen. Das ist schon spannend. Also es das heißt nicht, dass es immer alles so. Und das bringt ja auch wieder Schwierigkeiten. Und manchmal ist es so, dass diese Menschen, die so Macht und Kontrolle ausüben jetzt über andere in so einem Quadrat. Oft haben sie dann Erfahrungen damit in der Kindheit gehabt, dass da ganz viel Macht überbestanden hat.
Exakt, exakt,
Ja.
exakt. Absolut richtig, genau. Ja, so viel erstmal zum Quadrat. Hast du noch was hinzuzufügen, bevor wir jetzt rübergehen zur Opposition, liebe Dina?
Nö, also ich glaube, hat man eigentlich alles gesagt, ne? Ich glaube, es ist so erstmal ganz wichtig, so zu wissen, das kann uns ganzes Leben lang begleiten und auch als bestimmte Lebensthemen immer wiederkommen. Und ich glaube, da liegt immer die Aufgabe drin, so es zu bearbeiten. Und immer denkt man ganz häufig so, ach, das habe ich doch schon bearbeitet, jetzt muss es doch endlich mal durch sein. Und dann kommt es von außen wieder auf einen zu. Man denkt, mein Gott, schon wieder da. Und dann fängt man wieder an. Also es kann schon sein, dass man sein Leben lang damit zu tun hat.
Absolut. Aber wie gesagt, sich halt auch immer wieder, gerade durch eine astrologische Beratung, vielleicht sich dessen mal bewusst zu werden, kann ich allen Menschen nur ans Herz legen. Weil manche
Ich
Themen,
auch.
gerade wenn sie, was sagst du?
Ich auch.
Ja, also gerade bei einigen Themen, ne, gerade wenn sie beispielsweise wie bei mir im Pluto im 12. Haus, das sind so Dinge, die können wir selber überhaupt nicht greifen. Das ist uns überhaupt nicht bewusst und das hat mir halt ganz stark geholfen, muss ich sagen. Genau, also die Opposition ist ein Winkel von 180 Grad. Das heißt, die Planeten stehen sich gegenüber und betonen eine Achse der Tierkreiszeichen, die sich natürlich gegenseitig ergänzen und dessen Elemente sich auch ergänzen. Beispielsweise Widder und Waage, ne, hier wieder Feuer und Luft, der Ego bzw. das Ich-Prinzip gegenüberstehen zum Zeichen der ja, Partnerschaft bzw. eigentlich eher so der Partnerbezogenheit, dem Du-Prinzip. Das heißt, hier sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Energien, die aufeinandertreffen.
Genau, steht so ein bisschen als Gegenpol gegenüber, ne? Und das ist ja der weitmöglichste Abstand, den es geben kann in dem Tierkreis. 180 Grad liegt sich genau gegenüber. Und ja, ich habe auch eigentlich immer so gehört, dass die Planeten sich nicht, dass die ja sozusagen im Spannungsaspekt stehen, dass sie sich nicht so ganz vertragen, aber die Erfahrung mache ich auch ganz oft nicht. Dass ich immer denke, sie passen, eben weil die Elemente verwandt sind. Oder sich so ein bisschen befreundet sind, lassen die sich doch, glaube ich, einfacher unter einen Hut bringen als im Spannungsquadrat.
Ja, absolut. Absolut. Man hat mehr die Möglichkeit, sozusagen beide Seiten zu integrieren, auch wenn es sich teilweise, sage ich mal,
Genau.
widersprüchlich anfühlt. Ne? Das ist auch nochmal so, jetzt nochmal bezogen auf Widder Waage, vielleicht die Durchsetzung des eigenen Willens versus Diplomatie und Kompromissbereitschaft, dass man einfach für sich selber lernt, okay, in welchen Situationen lebe ich welche Seite und wie kann ich beide Seiten zusammenbringen, dass ich sozusagen die eine Seite nicht komplett vernachlässige.
Ich glaube, dass da auch, glaube ich, ganz interessant ist, in welchen Häusern findet die Opposition dann statt, welcher Achse. Also ich habe das
Exakt.
bei mir ganz deutlich. Ich habe die Sonne in Opposition zu Jupiter stehen und Sonne im 4. Haus und Jupiter im 10. Haus. Und da merkst du ja, das ist ja eigentlich ganz klassische Spannung, so zwischen familiären Bereich oder zu Hause zu sein, so einfach so sich gerne so nach innen, in den internen Kreis zu bewegen. Dann aber das 10. Haus, was dich auffordert, sozusagen im 10. Haus im beruflichen und Öffentlichkeitsbereich zu expandieren. Also ich glaube, deutlicher kann sowas nicht entgegenüberliegen. Und
Absolut.
die Tierkreiszeichen vertragen sich aber. Schütze, Sonne mit Zwilling, Jupiter ist nicht unverträglich, würde ich nicht denken.
Genau,
Ist Feuer und Luft.
ja, und das ist vor allen Dingen gut, dass du das nochmal sagst. Ich meine auch mal so Jupiter, es gibt ja auch, man muss auch wieder in den Oppositionen Unterschiede machen, wenn man es ganz genau sehen möchte, weil es gibt gewisse Oppositionen, die, sage ich mal, jetzt gerade so Jupiter-Mond, Jupiter-Sonne, sind vielleicht nicht ganz so krass wie beispielsweise Mond-Mars-Opposition oder also so, wenn die Wohltäter, sag ich mal, oder auch Venus-Opposition Jupiter, ist natürlich was ganz anderes, als wenn jetzt Venus-Opposition Pluto oder Venus-Opposition Mars. Das sind ja unterschiedliche Stärken, die sozusagen anhand der Planeten da wirken und natürlich auch die Zeichen und die Häuser, wie du gerade schon gesagt hast.
Genau. Für mich ist das die Opposition vielleicht ganz am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht so in diesem Bewusstsein drin ist, vielleicht so ein Hin- und Herschwingen zwischen beiden Polen. Ne? Man geht irgendwie zu der einen Qualität in die andere. Also in meinem Beispiel jetzt Familie und Rückzug kommt stärker und dann kommt immer mal wieder diese Öffentlichkeits- oder Leistungsfrage so ins Spiel. Und dann pendelt man immer so zwischen beiden Elementen hin und her und fühlt sich vielleicht in dem Pendeln irgendwie unwohl. bis man es sozusagen zusammengeführt bekommt, dass beide Elemente, dass man beiden Elementen oder beiden Faktoren gerecht werden kann.
Das finde ich
Und
viel mehr. Das mit dem Pendel muss ich einmal kurz dazwischengrätschen, fand ich gerade eine total schöne Beschreibung, weil ein Pendel ja zuerst zur einen Seite geht, dann zur anderen Seite und so mit der Zeit schwingt
genau,
es sich in die Mitte.
richtig. Das ist nämlich genau das gute Bild dafür für eine Opposition. Und irgendwann ist man an dem Punkt, wo es klappt, wo es dann sozusagen vielleicht auch zur Ruhe kommen kann. Ne?
Genau, also im Allgemeinen, wie gesagt, haben wir auch schon betont, die Opposition ist ebenfalls ein Spannungsaspekt und zeigt halt einfach, dass die Planeten im Widerspruch zueinander sind. Irgendwie vielleicht auch wie zwei Rivalen, die sich gegenüberstehen. Drückt auch einen Zwiespalt aus, kann von einer so eine Art von Ambivalenz erlebt werden. Und es geht halt einfach darum, diese Ambivalenz als Teil der Persönlichkeit anzunehmen. So zu lernen, Kompromisse zu schließen, beide Seiten in der Persönlichkeit zu integrieren.
Wir sind ja so ein bisschen bei der psychologischen Astrologie und da ist mir so eingefallen, dass man in der Astrologie ja sehr oft sozusagen durch die gegenüberliegenden Zeichen und gegenüberliegenden Häuser interpretiert. Und da ist mir aufgefallen, dass man manchmal ins gegenüberliegende Haus oder gegenüberliegende Zeichen oft eine Verdrängung oder eine Kompensation stattfindet. Und das, glaube, das ist nochmal ganz interessant als Gedankenexperiment, dass man, also manchmal sind auch so Situationen, da hat dann jemand irgendwie, ich weiß gar nicht, mir fällt jetzt so ein Beziehungsthema ein, dass man einfach selbst eigentlich ein ganz starkes Freiheitsbedürfnis hat in Beziehung und das vielleicht gar nicht lebt, aber dann plötzlich einen Partner findet, der das eigentlich für einen repräsentiert und man ist eigentlich ganz unglücklich damit, dass der so flexibel ist und immer durch die Gegend läuft und so eine Unabhängigkeit hat. Dabei ist es eigentlich dein eigener Anteil. Das ist so das, was es beschreibt, dass viel auch so geguckt wird, was steht eigentlich im gegenüberliegenden Haus. Und da finde ich einfach so eine Opposition gar nicht so unspannend. Das kann man
Total.
aber auch, glaube ich, aus der einfachen Hausperspektive oder Tierkreisperspektive so auch betrachten.
Ja, absolut. Ich musste gerade so schmunzeln, weil genau das Beispiel habe ich auch aufgeschrieben. Wenn zum Beispiel Venus in der Waage in Opposition zum Uranus steht, im Widder,
Ja.
ja, so wir leben vielleicht die Seite der Venus, gehen gerne in Kontakt mit Menschen, bauen Beziehungen auf, üben uns vielleicht auch irgendwie künstlerisch, leben wir uns aus. Es sind äußerst diplomatisch, aber unterdrücken vielleicht so diese uranische Kraft von Unabhängigkeit, von Spontanität, von Individualität und erleben
Dann kommt
diese
der
unter.
uranische Partner.
Genau. Dann erleben wir das sozusagen im Spiegel durchs Gegenüber und ziehen vielleicht eher einen Mann an, der, dass sich so äußern kann, dass man immer wieder auf Partner trifft, beispielsweise, die sich nicht binden möchten, die viel Freiraum brauchen, die Unabhängigkeit für sich benötigen und es geht ja auch genau, wie du gerade gesagt hast, genau darum, diese uranische Kraft selber an sich zu aktivieren und beide Seiten miteinander in Einklang zu bringen. Zum Beispiel so spontane Urlaube mit Freundinnen zu planen. Also sich sozusagen nicht nur auf die Venus zu fokussieren, sondern auch den Uranus einfach so mit einzubinden.
Ja.
Absolut richtig. Und das erlebe ich persönlich auch, gerade bei Opposition, dass das so einem gespiegelt wird. Ist auch interessant, ne? Gegenüberstehend, wie zwei Menschen, die sich gegenüberstehen, bildlich sehr ähnlich.
Bildet ja letztendlich auch eine Einheit, ne? Wenn wir da nochmal zurückdenken, was hatten wir denn jetzt beim Steinbock? Hatten wir in unserem Podcast, den wir gestern aufgenommen haben, ja auch so, dass das Steinbock-Element ja so den Krebs vielleicht auch braucht, um es zu
Genau.
vervollkommnen, ne?
Richtig, richtig. Dieses Thema vollkommen sein, ne? So beide Seiten zu integrieren. So wie der Löwe mit dem Ich-Bewusstsein vielleicht auch manchmal das Gruppenbewusstsein vom Wassermann braucht.
Richtig. Ja,
Absolut.
sehr gut. Passt sehr gut.
Was man natürlich auch, was wir alle haben eine Opposition im Horoskop und das ist die Mondknotenachse. Das fiel mir natürlich auch noch ein.
Stimmt,
Ne, der
richtig.
südliche und der nördliche Mondknoten stehen sich immer in Opposition. Das heißt, wir alle wissen irgendwo, wie sich eine Opposition auch anfühlt. Und hier geht es ja auch einfach darum, den südlichen Mondknoten nicht komplett unter den Tisch fallen zu lassen, sondern diese vielleicht mitgebrachten Talente aus vorherigen Leben, je nachdem, wie man es interpretiert, auch in diesem Leben zu leben und natürlich auch den nördlichen Mondknoten dahingehend zu integrieren. Es könnte vielleicht ein bisschen schwierig sein, weil das sozusagen so ein neues Gebiet ist, aber auch das zu leben und sozusagen einfach dann im Laufe von Situationen einfach zu merken, okay, wann bin ich in meinem südlichen, wann bin ich in meinem nördlichen Mondknoten
Richtig.
und wie kann ich beide Seiten miteinander harmonisch zusammenbringen?
Da sind wir wieder bei dem Thema Bewusstsein.
Genau.
Ja, die Qualität des Vergangenheitsmondknoten so zu sehen, als das ist meine Talente und die Fähigkeiten bringe ich vielleicht noch aus vergangenen Seiten mit und da liegt aber meine Entwicklungsaufgabe und den Mut vielleicht aufzubringen, zu sagen, ich gehe genau jetzt mal dagegenüber, ich probiere das andere Feld jetzt aus, weil ich weiß darum, dass das andere mein Ausruhpunkt ist, an dem ich mich vielleicht ganz wohl fühle und mich nicht wegbewegen will, weil es mir so bekannt ist und jetzt muss ich unbekanntes Land erobern.
Genau. Ja. Das heißt, eine Opposition ist halt einfach eine Lernaufgabe und es besteht einfach darin, dass man Kompromisse findet, ne? Wo man sozusagen beiden Bedürfnissen Raum gibt und das gelingt natürlich am besten, wenn man einfach die Ambivalenz, die in dem Moment eine Rolle spielt, als Teil der eigenen Persönlichkeit annimmt. Du hattest vorhin auch nochmal was zu Orben gesagt, applikative und separative Aspekte, vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht können wir jetzt zum Ende des Podcasts da nochmal kurz drauf eingehen.
Genau, also ich glaube, das Wichtige ist, was ich nochmal mitgeben möchte, ist, so dass wir natürlich ein Horoskop immer synthetisch deuten. Das heißt, wir picken uns selten einzelne Faktoren raus und schauen uns alles an. Aber die einzelnen Faktoren sagen uns natürlich was über bestimmte Aspekte oder Schattenthemen oder überhaupt Themen, die im Hintergrund liegen. Und dann habe ich immer so für mich, wir haben ja das ist ein bisschen, ich glaube, das ist nicht so leicht zu erklären. Wir haben separative Aspekte und applikative Aspekte. Wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt wieder von einem Winkelmaß sprechen, dann sind die applikativen Aspekte da, wo der Aspekt erst exakt wird. Also er wird erst 90 Grad. Und die separativen ist, er entfernt sich schon aus den 90 Grad heraus im Winkelaspekt, wenn wir jetzt beim Quadrat bleiben. Oder bei der Konjunktion kann man es ja vielleicht noch am einfachsten sehen. Da stehen die beiden so punktgenau auf einen Grad, auf dem gleichen Grad zusammen. Und wenn es so ein bisschen vorher ist, dann ist es applikativ, dann nimmt es zu. Und wenn es schon so ein bisschen weiter hinten hinterliegt, dann ist es schon separativ. Und mit der Orbis überlegen wir uns immer, was lassen wir für eine Abweichung zu? Ne? Was ist noch für uns noch ein Aspekt? Haben wir ein Quadrat noch, wenn wir jetzt nicht 90 Grad haben, sondern vielleicht schon 110? Ist das noch ein Quadrat? Ne? Oder vielleicht auch nur 80 haben? Das ist natürlich immer ein Entscheidungspunkt. Und ich mache für Anfänger in der Astrologie, sage ich immer, so, ich lasse immer so einen Wert von 5 Grad vorher und nachher, plus minus 5 Grad, immer zu für einen Aspekt. Für den Anfang, finde ich, reicht das auch. Wenn man dann die Feinheiten will, kann man sich dann später damit beschäftigen, wenn man ein bisschen erfahrener ist, Horoskope zu deuten.
Richtig, richtig. Und man kann ja nochmal so ganz grob sagen, applikative Aspekte, das heißt, die Planeten laufen noch aufeinander zu, sozusagen. Das heißt, die Thematik könnte sich auch im Laufe des Lebens verstärken. Und separative Aspekte, die Planeten entfernen sich, weil es ja zum Zeitpunkt unserer Geburt, ne, laufen die Planeten, es geht ja weiter, das Leben, wir entwickeln uns ja auch weiter, das sehen wir in den sogenannten Progressionen beispielsweise. Und separative Aspekte, die Planeten entfernen sich voneinander und der Aspekt lässt im Laufe des Lebens nach. Das heißt auch gerade hier beispielsweise Quadraturen, die wahnsinnig separativ sind, ne? Die wirken irgendwann vielleicht am Anfang, in jungen Jahren, in der Kindheit haben sie vielleicht irgendwo gewisse Ereignisse mit sich gebracht oder gewisse Erfahrungen. Aber sehen wir einfach, dass sie sich absolut voneinander entfernen, dann ist dieser Aspekt einfach auch nicht in der Deutung so schwerwiegend wie ein applikativer Aspekt.
Richtig.
Ja.
Genau, wir haben noch ein bisschen mehr Aspekte, die man normalerweise deuten könnte. Es gibt halt auch noch Nebenaspekte und das habt ihr euch vielleicht in Horoskopen schon angeguckt. Es gibt die blauen und die roten Linien. Die Nebenaspekte sind meistens durch grüne Linien gekennzeichnet. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sie eigentlich, die Nebenaspekte, wie zum Beispiel Halbsextil oder auch mal Quintil, Biquintil, solche Sachen, oder Halbquadrat, anderthalb Quadrat, dass ich da dann zum Beispiel sowas zur Feinjustierung nehme, wenn ich im Horoskop eine bestimmte Frage mir nochmal genauer durchleuchten möchte. Was bei uns in der Ausbildung noch mit drankommt, ist die Quinkung von 150 Grad.
Da sagt man immer ganz gerne, das ist so ein Schielen, erinnere ich mich noch, wurde mir damals gesagt, das ist, als wenn du einen Teppich kaufen möchtest und du schielst, eigentlich möchtest du den einkaufen, aber irgendwie schielst du noch auf einen anderen Teppich und bist dir irgendwie der ganzen Sache noch nicht so sicher.
Ja. Ich habe das so gelernt, dass es so eine Energiequalität ist, die so ein bisschen ein Unverständnis, so eine Art Beunruhigung, eine innerliche Beunruhigung. Die eine Kraft versteht die andere nicht, aber im Endeffekt gibt es ja dann auch diesen, das ist jetzt schon echt sehr weit rausgeholt, jetzt den Fingerzeig Gottes sozusagen, der oder ein bestimmter Planet im Apex sozusagen an der Spitze liegt und da gibt es dann vermutlich die Lösung.
Genau. Das sind ja die sogenannten Horoskopfiguren, worüber wir hier gerade nochmal reden, was Tina auch schon vorhin erwähnt hatte mit dem großen Quadrat beispielsweise. Und das ist letztlich in der Synthese beim Horoskop wahnsinnig wichtig, dass wir einfach die Horoskopfiguren analysieren und dann sozusagen die Aspekte, die da drin stattfinden, in der Deutung synthetisieren. Das heißt zusammenfassen, um somit zu Kernaussagen zu kommen, sei es für gewisse Herausforderungen, für Lösungswege, für Talente, die gelebt werden möchten. Und das ist so letztlich die Kunst in der Horoskopdeutung. Das vielleicht nochmal als schöne Abrundung. Und das lernt man auch bei uns in der Ausbildung. Also das ist letztlich auch das A und O. Und was, sag mal, einen professionellen und guten Astrologen von einem Hobbyastrologen unterscheidet.
Genau, sehe ich auch so.
Wir werden ja auch nochmal einen Podcast machen über die Ausbildung. Also falls ihr da jetzt nochmal ein bisschen, falls wir da euer Interesse geweckt haben, wir werden da nochmal einen Podcast drüber machen, auch über das Tutorium, weil Tina ist ja als sozusagen als Tutorin oder Privatlehrerin in der Astropraxis tätig und gibt ihr astrologisches Wissen an neue Interessierte weiter. Das heißt, im neuen Jahr werden wir dazu bestimmt nochmal einen Podcast aufnehmen, dass wir das Thema auch nochmal vertiefen. Und ja, hast du sonst noch irgendwas hinzuzufügen, liebe Tina?
Im Moment nicht. Ich finde, das ist eigentlich alles ganz rund besprochen worden.
Super, perfekt. Ja, dann wünschen wir euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass ihr alle gut reinkommt. Nutzt die ruhige und dunkle Zeit der rauen Nächte, der Wintersonnenwende für euch. Und ja, dann hören wir uns im nächsten Jahr nochmal.
Genau, ich schließe mich voll und ganz an, was du gesagt hast.
Da sieht man wieder die Verbindung zwischen Aszendent-Schütze und Sonne-Schütze. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Tina.
Ja.
Genau, und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich sehr gerne diesen Podcast bewerten. Ich sehe jedes Mal, wenn wir das mal erzählen oder sagen im Podcast, dass viele das machen und freue mich auch über ein oder zwei weitere Bewertungen. Könnt ihr bei Spotify machen, bei Apple Podcasts. Und ja, wir danken euch ganz herzlich und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag.
Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.